Wie könnte man das Wahlprogramm der Linken zusammenfassen?
In unserem Wahlprogramm geht es um nichts Geringeres als um die Wiederherstellung des Sozialstaates. Soziale Gerechtigkeit und Frieden für alle soll unserer Meinung nach das Programm der Zukunft sein. Und entsprechend ist das Wahlprogramm auch ausgerichtet. Wir haben eine gerechte Steuerpolitik, eine gerechte Gesundheitspolitik und eine gerechte Arbeitsmarktpolitik, wo wir Armut aktiv bekämpfen möchten. Auf der anderen Seite haben wir einen Vorschlag einer friedlichen Außenpolitik. Und natürlich für alle bedeutet, dass es eben nicht nur für uns Deutsche, sondern für alle Menschen, die hierher kommen, gilt. Und wir machen da auch keine Unterschiede zwischen Nationalitäten. Für uns sind alle Menschen auf der Welt gleich viel wert.
Ich habe mich ein bisschen an den Punkten entlang gehangelt. Und der erste hieß oder heißt, gute Arbeit für alle statt Niedriglohn, Dauerstress und Abstiegsangst. Ich bin da vor allem auf die Abschaffung vom Hartz IV und den Mindestlohn auf 12 Euro gestoßen. Meine Hauptfrage wäre, wie das finanziert wird.
Der Mindestlohn, der wird ja nicht von Staatsseite oder von Bundesseite her finanziert, sondern das ist ja eine Sache, die der Arbeitgeber zu tragen hat. Wir sind der Meinung, dass für gute Arbeit auch ein gutes Geld notwendig ist. Wir haben 20% aller Beschäftigten, die mittlerweile im Niedriglohnsektor arbeiten. Wir haben weite Teile, wo gerade man eben der Mindestlohn gezahlt wird. Und wir sind eben der Meinung, dass man von 8,84 €, wie er derzeit ist, kein menschenwürdiges Leben führen kann. Ohne dass man dann eben aufstocken muss. Also der Mindestlohn ist auf jeden Fall eine Sache, der ganz, ganz wichtig ist. Wir sind auch der Ansicht, dass es wirtschaftliche Vorteile hat. Dadurch wird natürlich auch die Kaufkraft und die Binnennachfrage gestärkt. Und auf der anderen Seite dient es dazu, die unterschiedlichen Exportüberschüsse, die wir innerhalb der Europäischen Union haben, ein bisschen besser zu regulieren. Also Hartz IV ist natürlich nach unserer Meinung nach Armut per Gesetz. Wir möchten nicht nur das Hartz IV ersetzen durch eine armutsfeste Mindestsicherung von 1050 Euro, ohne Sanktionen wohlgemerkt. Und wir möchten natürlich auch das Arbeitslosengeld I verlängern. Ja, zu der Finanzierung von der Abschaffung von Hartz IV haben wir ein komplettes Finanzierungskonzept. Das beginnt zum Beispiel mit einer Millionärssteuer, die wir erheben möchten ab der zweiten Million. 5%, das wären Mehreinnahmen von mindestens 80 Milliarden Euro im Jahr. Dann möchten wir die Erbschaftssteuer reformieren. Also Reichtum wird heutzutage vererbt, ohne dass nennenswerte Steuern bezahlt werden. Und gerade da müssen wir im Prinzip auch zugreifen. Das wären Mehreinnahmen von 5 Milliarden Euro im Jahr. Dann ist es natürlich auch so, dass gewisser Teil von Steuern ganz einfach verschwindet. Deswegen fordern wir zum Beispiel eine Bundesfinanzpolizei, die dafür sorgt, dass Steuersünder besser habhaft gemacht werden können. Und das wären zum Beispiel auch 15 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir die Körperschaftssteuer auf 25% wieder erhöhen wollen und Managergehalter oberhalb von 500.000 Euro dürfen halt nicht mehr als Betriebsausgaben steuerlich abgezogen werden. Da haben wir auch nochmal 35 Milliarden Euro. Insgesamt umfasst unser Finanzierungskonzept Mehreinnahmen von 180 Milliarden Euro, die wir für zum Beispiel die Abschaffung von Hartz IV und die Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung von 1050 Euro bereitstellen möchten. Die 1050 Euro deswegen, weil das genau die Armutsgrenze ist. Wir sind halt der Ansicht, dass Armut in so einem reichen Land wie Deutschland darf es eigentlich nicht geben. Und wir möchten die Menschen absichern, so dass keiner mehr in Armut leben muss.
Um nochmal kurz auf die Steuern praktisch zurückzukommen, das ist ja Punkt 5, ich will es nur nochmal sagen, Ungleichheit ist unsozial, wir steuern um. Was würde damit noch finanziert werden? Also wenn ich jetzt noch auf Punkt 2 gucke, dieses gute Renten für alle, wollt ihr ja von 48 auf 53% anheben. Wie ist es dann mit der Rentenversicherung? Das kann ja nicht alleine dadurch dann geschaffen werden. Soll da auch mit den Steuern irgendwie?
Nein, also Rente wird durch die Rentenversicherung bezahlt. Wir möchten die Rente wieder gerechter machen. Wir haben ja ein großes Problem mit drohender Altersarmut und das liegt eben nicht nur zuletzt daran, dass die Arbeitgeber aus der paritätischen Finanzierung ausgestiegen sind und den Rest sollten sich die Angestellten und Arbeiter privat finanzieren, die sogenannte Riester-Rente. Das ist ja offensichtlich, dass die gescheitert ist. Wir wollen ein solidarisches Rentensystem. Erstens mal, in das alle Menschen einzahlen, auch Selbstständige, Unternehmer, Politiker, Beamte. Und dadurch, es ist im Prinzip das ähnliche System, wie es derzeit in Österreich ist, haben wir natürlich mehr Einnahmen in das Rentensystem und dadurch können wir zum Beispiel auch eine Mindestrente von 1050 Euro finanzieren. Wir können das Rentenniveau auf 53% wieder anheben und wir können es finanzieren, dass wir wieder mit 65 Jahren abschlagsfrei in die Rente gehen können. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem, weil das sieht man ja in Österreich, dass das durchaus möglich ist. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir von diesem neoliberalen Kurs, der uns im Prinzip da nichts Gutes eingebracht hat, dass wir da wieder wegkommen.
Okay, und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Altersarmut steigt. Es liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir halt eine immer älter werdende Gesellschaft irgendwie sind, beziehungsweise werden. Kann das dann trotzdem durch die Rentenversicherung bezahlt werden?
Sie sprechen im Prinzip auf den demografischen Wandel an. Das ist zwar richtig, dass wir einen demografischen Wandel haben, dass wir letztendlich weniger Einzahler haben und mehr Leute, die im Prinzip Rente beziehen. Aber im gleichen Zeitraum, muss man auch bedenken, ist die Produktivität in Deutschland unheimlich gewachsen, höher gewachsen als wie zum Beispiel die Einzahlungen in das Rentensystem. Das kann ganz leicht kompensiert werden. Das kann man auch berechnen und Rentenexperten geben uns da recht, dass das überhaupt gar kein Problem ist.
Dann komme ich zu meinem letzten Punkt jetzt im Wahlprogramm. Das ist Punkt 15, Nein zum Krieg für eine demokratische und gerechte Welt. Ich habe gelesen, dass die SPD zum Beispiel das so sieht, dass die Bundeswehr als Stabilisierung, Friedenssicherung und Konfliktlösung dient. Und die Linke will die Auslandseinsätze ja beenden. Zumindest erstmal die Kampfeinsätze im Ausland. Wie würden dann die Stabilisierung und die Friedenssicherung gedeckt werden? Also was will die Linke einfach damit bezwecken, dass die Bundeswehr abgezogen wird? Braucht man die Bundeswehr dann überhaupt noch?
Natürlich brauchen wir die Bundeswehr, allerdings sollte die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee sein. Im Moment ist es ja wohl ganz eindeutig so, dass wir am Hindukusch vertreten sind, dass wir Aufklärungsflüge über Syrien machen. Damit sind wir Kriegsteilnehmer. Wir helfen aktiv der NATO dabei, Ziele zu finden und dann Gegenden in Syrien zu bombardieren. Das ist für uns als Friedenspartei natürlich untragbar. Wir stellen uns natürlich das so vor, dass nicht die NATO als solches komplett aufgelöst wird, aber dass sie umstrukturiert wird und dass sie wieder das ist, was sie früher einmal war. Die NATO ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg als Verteidigungsbündnis gedacht. Wir sehen es im Prinzip so, dass eine Armee einfach nur zur Verteidigung dienen soll. Und wir brauchen ein Sicherheitssystem in Europa unter Einbeziehung Russlands, damit es da nicht zu Konflikten kommt, weil wir brauchen wir bloß mal ein bisschen in die Geschichte zu gucken und dann sehen wir, dass wenn wir auf Konfrontationskurs mit Russland gehen, dass das für den Frieden in Europa nie gut gewesen ist. Und wir möchten in einer friedlichen Welt leben. Wir möchten auf der einen Seite natürlich die Waffenexporte erstmal verbieten und die Rüstungsindustrie zu zivilen Zwecken umbauen. Das würde auch keine Arbeitsplätze kosten. Das ist leicht realisierbar. Auf der anderen Seite müssen wir uns für Friedensprozesse einsetzen. Wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass sich alle Verhandlungspartner wieder an den Tisch setzen, dass es friedliche Lösungen gibt und dass man auf diplomatischen Weg versucht, Konflikte zu lösen und nicht durch ständige Aufrüstung. Wir haben ja jetzt den Fall, dass Frau Merkel auf den Herrn Trump im Prinzip einfach mal so hört und sagt, okay, wir wollen unseren Verteidigungsetat verdoppeln im Prinzip. Das sind 25 Milliarden, die für Rüstung ausgegeben werden. Wir sehen es ganz einfach auch so, jede Waffe findet seinen Krieg. Ja, und mit jeder Waffe werden Menschen getötet. Und wir möchten nicht Mittäter sein beim Töten von Menschen. Und deswegen möchten wir die Waffenexporte verbieten. Wir möchten uns aus den Konfliktzonen zurückziehen. Wir möchten ein Verteidigungsbündnis haben. Wir möchten in Frieden leben mit unseren Nachbarn in ganz Europa und auf der ganzen Welt.
Ich habe es jetzt so verstanden, NATO stillgelegt sozusagen ein bisschen.
Transformiert und umgewandelt. Also wir wollen nicht die NATO als solche abschaffen, sondern wir wollen sie verändern. Wir wollen sie zu einem friedlichen Verteidigungsbündnis machen und nicht zweckentfremden für Angriffskriege, die derzeit ganz einfach nur darauf aus sind, Ressourcen für die Industrienationen zu sichern. Und dafür brauchen wir keine Armee, dafür brauchen wir keine Bundeswehr. Das hat uns die Geschichte doch oft genug gelehrt, dass das nach hinten losgeht, der Schuss. Und wir wollen eine friedliche Politik, wir wollen eine friedliche Außenpolitik und wir sind die Partei, die für Frieden steht.
Jetzt mehr so Richtung Russland, beziehungsweise die Beziehungen zu Russland verbessern. Wie stehen Sie dann zur USA, gerade unter Trumps Regierung jetzt vielleicht auch da ein bisschen wegrücken oder trotzdem noch versuchen, Hand in Hand irgendwie das zu schaffen?
Natürlich steht im Moment Europa dann erstmal im Vordergrund. Der Herr Trump hat uns natürlich klipp und klar mehr oder weniger eine Abfuhr erteilt. Die USA sind auf dem besten Weg, sich komplett zu isolieren mit ihrer Außenpolitik. Es ist natürlich auch eine Zeit, die irgendwann nach Trump kommt. Vielleicht verändert sich die USA dann auch wieder. Natürlich ist die USA ein ganz wesentlicher Bestandteil der NATO. Und es wird auch in Europa keine friedlichen Lösungen, egal in welchen Konflikten oder auf der ganzen Welt ohne die USA geben. Ja? Und wir müssen sehen, dass wir mit allen, also mit Russland, mit den USA, versuchen, gemeinsam friedliche Lösungen zu finden. Dass das natürlich unter Herrn Trump nahezu unmöglich ist, ist uns klar. Aber Herr Trump ist maximal 8 Jahre im Amt und danach wird es sicherlich Veränderungen geben.
Ich würde gerne von Ihnen noch ein bisschen persönliche Sicht gerne wissen, wie stehen Sie zu Merkels aktueller Flüchtlingspolitik und was sollte sich ändern? Was kann man verbessern? Was ist vielleicht gar nicht so schlecht?
Also im Moment sieht es ja ganz einfach so aus, dass wir ganz wenige Flüchtlinge nur noch haben, die zu uns kommen. Ich denke mal, dass es im Moment überhaupt gar kein Problem ist, die Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben im Gegenteil, haben wir auch Leerstand in vielen Flüchtlingsunterkünften, weil gar nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen. Natürlich wurden auch Fehler gemacht. Prinzipiell sind wir natürlich der Meinung, dass jeder Mensch, egal welcher Nationalität, egal welcher Rasse, das Recht hat auf Asyl. Jeder das Recht hat, vor Krieg und Hunger und Not zu fliehen. Natürlich wäre es vom Vorteil, wenn man mehr Geld in die Hand nehmen würde, um die Probleme zu lösen, die wir haben. Also nicht nur die Probleme, die zum Beispiel die Flüchtlinge haben, sondern die ganze Bevölkerung innerhalb von Deutschland hat. Also letztendlich ist es unserer Meinung nach so, dass nur eine soziale Offensive für alle Menschen dazu dienlich ist, auf der einen Seite auch den Rechtspopulismus Einhalt zu gebieten und auf der anderen Seite ist es für alle Menschen auch das Beste, wenn es keine Armut mehr gibt, wenn keiner Angst haben muss. Auch von der inneren Sicherheit ist das natürlich unser Lösungskonzept, dass wir sagen, innere Sicherheit fängt bei sozialer Sicherheit natürlich erstmal an. Denn es klaut ja zum Beispiel nur jemand irgendwas oder bricht ein oder begeht Verbrechen oder wird gewalttätig, häufig nur deswegen, weil er in ausweglosen Situationen ist. Und wir möchten Situationen schaffen, wo Menschen eben nicht in ausweglosen Situationen sind. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch in Kontakt mit unterschiedlichen Menschen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Es ist natürlich auch so, dass von Behördenseiten viele Barrieren aufgebaut werden und vielen Flüchtlingen, die hier nach Deutschland kommen, das Leben auch relativ schwer gemacht wird. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass sie freiwillig wieder zurückgehen. Das ist natürlich eine Art und Weise von Politik, die wir natürlich als Linke nicht gutheißen können.
Gibt es da auch konkrete Punkte natürlich im Wahlprogramm zur Flüchtlingspolitik? Und was mich auch noch interessieren würde, gerade im Thema Wohnen kam jetzt vor allem in letzter Zeit oft ans Ohr, dass gerade Menschen mit Namen, der auf Migrationshintergrund deuten lässt, Schwierigkeiten haben, da was zu finden?
Ja, also eins ist offensichtlich, dass wir in Deutschland ein Wohnungsproblem haben. Das betrifft nicht nur Flüchtlinge. Wir haben den sozialen Wohnungsbau in den letzten Jahren sträflichst vernachlässigt. Insgesamt ist bei der Bundesregierung generell, also ein Investitionsstau hat sich angestaut von über 100 Milliarden Euro, die normalerweise hätten ausgegeben werden müssen für Infrastruktur, natürlich auch für den sozialen Wohnungsbau. Es ist natürlich nichts Neues, dass Menschen mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten haben, Wohnungen zu finden. Ich habe das den Artikel zum Beispiel im Spiegel auch gelesen, dass es unmöglich ist, wenn man telefonisch versucht, eine Wohnung da alleine schon für eine Besichtigung, dass wenn man hört, okay, das ist ein fremdartiger Name, dass dann sofort schon gleich aufgelegt wird. Das Problem ist meines Erachtens nach, dass wir viel mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren müssen, dass wir viel mehr Wohnungen brauchen. Die Mietpreise auch in Schwäbisch Hall gerade explodieren förmlich. Überhaupt im Südwesten der Republik ist es und auch in den Ballungszentren explodieren die Mieten. Das betrifft alle Menschen und wir brauchen Wohnungen für alle Menschen, die bezahlbar sind. Mannheim ist da jetzt zum Beispiel ein Vorreiter. Die haben jetzt eine Sozialbindung für Wohnungsbau eingeführt. Da werden zum Beispiel bei Wohnungen, die neu gebaut werden, wo mehr als 10 Wohneinheiten sind, 25% festgeschrieben, wo es nicht mehr wie 7,50 Euro pro Quadratmeter Mietkosten ist. Und das ist zum Beispiel ein Weg, den man einschlagen muss, um auch genügend Wohnungen zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig für die Integration, dass wir eine Durchmischung von Wohngebieten haben, dass wir diese Ghettoisierung im Prinzip versuchen zu vermeiden. Wir müssten doch irgendwo dahin kommen, dass wir in der Nachbarschaft auch einen Syrer zum Beispiel haben, einen türkischen Mitbürger, oder, also dass wir im Prinzip gemischte Stadtviertel haben und nicht solche Ghettoisierung, weil das ist natürlich absolut kontraproduktiv für die Integration.
Was ist denn für unseren Wahlkreis Schwäbisch Hall besonders wichtig?
Für unseren Wahlkreis ist meines Erachtens nach, also wenn ich jetzt von Schwäbisch Hall selber ausgehe, ist besonders wichtig der soziale Wohnungsbau, weil wir haben hier ein Wohnungsproblem. Und das ist das, was hier meiner Meinung nach mit eines der drängendsten Probleme ist. Für den Wahlkreis, mein Wahlkreis schließt natürlich auch den Kreis Hohenlohe mit ein. Da ist in meinen Augen das drängendste Problem die Gesundheitsversorgung. Durch die Schließung oder die drohende Schließung des Krankenhauses von Künzelsau wird der ländliche Raum immer weiter benachteiligt. Menschen müssen immer weitere Wege bis zum Krankenhaus in Kauf nehmen und auch die Versorgung und auch die Attraktivität des ländlichen Raums nimmt ja extrem ab, wenn dieses Krankenhaus geschlossen wird. Natürlich wird jetzt in Öhringen ein Neubau gemacht und es wird ein großes neues Krankenhaus gebaut, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir ein großes Problem im Gesundheitssystem haben, was so ohne weiteres nicht zu lösen ist. Wir haben da Konzepte und Vorschläge, wie man das Gesundheitssystem wieder vom Kopf auf die Füße stellen kann. Wir brauchen natürlich ein anderes Gesundheitssystem. Gesundheit ist keine Ware. Wir fordern zum Beispiel eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung. Ebenso wie bei dem Rentensystem, dass alle Bürger einzahlen und dass alle was davon haben und dass wir diese Privatisierungswelle und auch diese Fallpauschalen, das ist ja im Prinzip die Ursache dafür, dass jetzt so viele Krankenhäuser in der Region geschlossen werden, dass dieses System wieder abgeschafft wird mit diesen Fallpauschalen. Wir brauchen dringend in ganz Deutschland 160.000 Beschäftigte mehr in Pflege und in Krankenhäusern. Das ist im Prinzip der Weg, wo man sagen kann, dann wir tun was für die Menschen und Gesundheit sollte keine Ware sein. Gesundheit ist ein Menschenrecht und das ist halt für mich, für den Hohenlohe-Kreis im Moment meines Erachtens nach eine ganz wichtige Sache.